Wir sind mit dem Podcast Mindmaps vor kurzem in eine neue Reihe gestartet. Peter und ich analysieren aktuelle Bücher, wir kritisieren sie, sezieren sie, werten sie aus für unsere Gegenwart und mit einem besonders theologischen Interesse. Wir haben aber versprochen, dass wir unsere alte philosophiegeschichtliche Reihe nicht abbrechen lassen. Und wir liefern auch, hier kommt eine weitere Folge in dieser philosophiegeschichtlichen Reihe. Und ich will die Gelegenheit wahrnehmen, euch auf den zweiten Band der philosophiegeschichtlichen Einführung für Theologinnen und Theologen hinzuweisen, die Heinz-Peter Hempelmann aus dem Podcast Mindmaps oder auf der Grundlage seiner Folgen entwickelt hat. Eine hervorragende Gelegenheit, die Inhalte dieses Podcasts zu vertiefen und noch einmal einzutauchen in die Wurzeln unseres Denkens, also herzliche Einladung, das Buch zu besorgen. Ich verlinke es in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Mindmaps.
Mindmaps. Der Philosophie-Podcast. RevLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Wir sind zurück. Hallo Peter.
Hallo.
Wir haben uns in der letzten Folge bei unserem Neueinsatz nach einer längeren Pause in unserer philosophiegeschichtlichen Reihe haben wir uns mit Søren Kierkegaard auseinandergesetzt und sind eingestiegen mit der engen Verquickung von Biografie und Philosophie, von Leben und Denken. Und du hast entfaltet, wie fundamental dieser Zusammenhang für Kierkegaard war, dass er eine Philosophie gar nicht denken konnte und nicht denken wollte, die nicht aus einer auch existenziellen Betroffenheit heraus wächst, und dass er von dieser Warte aus dann auch sehr fundamentale Kritik an den großen philosophischen Ansätzen seiner Zeit geübt hat, besonders an den deutschen Idealisten, an Hegel, auch an Schelling und Kant. Mhm. Das haben wir uns letztes Mal angesehen, inklusive einiger Einblicke auch in Kierkegaards eigenes Leben und seine Biografie, weil eben sein Leben, seine Biografie essentiell wichtig ist, um auch sein Werk überhaupt zu verstehen, weil bei ihm eigentlich diese enge Verschränkung auch exemplarisch wird von Existenz, von auch von Einbrüchen des Tragischen in seinem Leben und dann dem, was in seinem Werk daraus wird, dem, wie er darüber nachdenkt oder welche Einsichten sich ihm dann erschließen aufgrund seiner Erfahrung. Und was mir jetzt so im Nachhall unseres letzten Gesprächs einfach nochmal sehr deutlich wurde, ist, wie modern Kierkegaard eigentlich klingt oder wie modern seine Grundüberzeugungen daherkommen, also so dieses Bewusstsein, dass etwas mich auch persönlich betreffen muss, dass die individuelle Erfahrung auch ganz entscheidend ist. Das ist ja ein Stück weit mit verbaut in dem modernen und auch spätmodernen Selbstverständnis und Empfinden. Also mir kommen da gerade so aus den jüngeren Generationen in den letzten Jahren dieser Spruch in den Sinn: Ich fühle das nicht. Oder fühlst du das? Wenn man etwas fühlt, dann ist es irgendwie, dann hat es den Ring of Truth, dann hat es quasi dann hat es die Chance wahr zu sein. Wenn ich das nicht fühle, dann bin ich irgendwie da nicht mit dabei. Dann ist es für mich nicht bedeutsam, nicht relevant. Wir können im Verlauf des Gesprächs vielleicht auch noch darauf zurückkommen, wo man dann auch im Namen von Kierkegaard vielleicht Einspruch erheben müsste gegen eine sehr individualistische Erfahrungsphilosophie oder gegen eine sehr subjektivistische Erfahrungsphilosophie. Aber ich glaube, es führt nichts daran vorbei, anzuerkennen, dass bei Kierkegaard ganz entscheidende Weichen gestellt werden, die auch die Moderne dann mit bestimmen. Und vielleicht könntest du diese Folge starten und ein paar, man kann das nicht erschöpfend machen, weil es so vielfältig ist, aber ein paar Linien nachzeichnen, auf denen Kierkegaard nachgewirkt hat, teilweise bis in unsere Zeit hinein.
Ja, sehr gerne. Ich will nochmal an den Anfang dessen zurück, was du sagtest, wird's noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen und scharf machen. Es geht nicht nur um eine Betroffenheit von Wahrheit. Mhm. Es geht auch nicht nur um eine Interdependenz von Leben und Wirken bzw. Denken. Das wird jeder vernünftige Mensch zugeben, sondern sein Leben gebiert sein Werk. Auf den Punkt würde ich es bringen.
Ja.
Ja. Es gibt keine relevante Wahrheit jenseits dessen, also für mich, jenseits dessen, was ich mit meinem Leben verantworten kann. Bei Lichte besehen, also diese Aussage ist natürlich, hat eine offene Flanke im Hinblick auf das, was man postmoderne Beliebigkeit nennt. Das werden wir noch klären.
Ja.
Aber wenn man es in einer bestimmten Weise versteht, ist es eigentlich nur ein Gebot des gesunden Menschenverstandes. Warum sollte ich irgendetwas als Wahrheit akzeptieren, was überhaupt keine Relevanz für mich hat?
Mhm.
Also wo ich nicht merke, dass mich das tatsächlich betrifft, dass es ganz konkrete Bedeutung für mein Leben hat.
Mhm.
Und damit bin ich bei dem letzten Punkt, den du gesetzt hast, Kierkegaard als absolut moderner Denker, als jemand, der im Grunde das moderne Denken, die Konzentration auf den Menschen inauguriert. Also natürlich hat er dabei christlich-jüdische Wurzeln, denn das Selbst, das wir in der Moderne denken, lässt sich ja philosophisch vernünftig nur begründen durch eine Instanz, die mir erlaubt, von mir selbst als etwas Wertvollem und Wichtigem zu denken. Was wir da an Konzepten sonst noch finden, ist ja im Grunde säkularisiertes Judentum oder Christentum. Aber diese Konzentration auf das Selbst, darauf, dass ich mich selbst ernst nehmen darf, die ist eben, dass ich mein Ich, meine Erfahrungen ernst nehmen kann, dass ich von mir aus über diese Welt nachdenke, Heidegger, Existenzanalyse, dass es eine Rolle spielt, wie ich mich fühle. Das sind eben Dinge, die verdanken wir ganz wesentlich Søren Kierkegaard und in einer gewissen Weise dann auch Friedrich Nietzsche. Aber Kierkegaard ist der Existenzanalytiker gewesen. Ja, also in dieser Weise kann Nietzsche ihm an der Stelle, auch wenn er einer der beiden anderen, einer der Begründer der modernen Lebensphilosophie ist, kann Nietzsche Kierkegaard an der Stelle nicht das Wasser reichen. Also insofern muss man sagen, ja, Kierkegaard ist der moderne Denker schlechthin, weit mehr als Kant zum Beispiel, der ja den wesentlichen philosophischen Ausgangspunkt doch nur in einer sehr begrenzten Anthropologie, eben in der Autonomie des sich selbst verantworten Könnens des Menschen gefunden hat.
Mhm.
Ja, also da geht ja Kierkegaard in der Weite des Existenzbegriffs weit darüber hinaus. Also ich sag jetzt mal sehr summarisch, wo ich wesentliche Einflusspunkte finde. Das ist auf der einen Seite auch jenseits des Bereichs der Philosophie, den können wir bei Kierkegaard wenigstens mal kurz berühren, nämlich in der Literaturtheorie und auch in der Kommunikationstheorie. Da leistet er Wesentliches. Dann natürlich in der Existenzphilosophie, der Name Heidegger, da wäre einiges zu sagen. Der französische Existenzialismus als eine Variante dessen, was wir in einem sehr weiten Sinne Existenzphilosophie nennen. Dann der Bereich der Theologie, dialektische Theologie, Karl Barth, Rudolf Bultmann, lassen sich ohne Kierkegaard nicht denken. Und nicht zuletzt muss man natürlich sagen, er ist eben auch ein bedeutender Kirchenkritiker. Also vieles von dem, was wir heute an relevanter Kritik an den beiden großen Konfessionen finden, wenn wir da aus den entsprechenden Schriften zitieren, dann käme man nicht auf die Idee, dass das 150 Jahre alt ist oder 100 Jahre alt ist. Vielleicht fange ich, wo soll ich anfangen? mit der Literaturtheorie mal?
Vielleicht das weil das möglicherweise der am wenigsten bekannte, ja, aber ich weiß nicht, aber vielleicht würden viele nicht unbedingt damit rechnen, dass jetzt Kierkegaard auch hierfür einen entscheidenden Beitrag leistet.
Ja, das ist so. Wir sind ja natürlich in einer Nachbardisziplin, aber es geht durchaus auch um Philosophie. Es geht durchaus um die Anschlussfähigkeit aufklärerischer Anliegen an Kierkegaard. Und es gibt ein Phänomen, das man schnell wahrnimmt, aber in seiner Bedeutung oft nicht berücksichtigt. Die gesamten denkerischen Schriften von Kierkegaard, in denen er seine Erfahrung reflektiert, sind verfasst unter Pseudonymen. Es gibt insgesamt nur 3 Schriften, wo Kierkegaard mit seinem Namen auftritt. Und das ist natürlich absolut bemerkenswert. Und man nennt dieses Konzept, was man dahinter findet und was man rekonstruiert, mit einem Begriff, den er gar nicht selber gebraucht hat, aber der aus der Literaturtheorie kommt. Man nennt es als indirekte Kommunikation. Kierkegaard verweigert sich einer Konstellation, in der ein Autor mit einer bestimmten Identität, der ja auch bestimmte Sachen veröffentlicht hat, wo man fragt, was kommt denn jetzt als nächstes, was kann ich von ihm lernen, was ist das, was er uns als seine Weisheit weitergeben will, das verweigert er. Sondern die Autorhandlung ist eben, dass verschiedene Pseudonyme auftreten, ich glaube insgesamt sind 4 oder 5, einige auch mehrfach. Und die präsentieren dann in diesen Werken auch unterschiedliche Personen, die für unterschiedliche Lebensbereiche, Lebensweisen und für unterschiedliche Habitus letztendlich stehen. Das heißt, was damit geschaffen wird, ist eine programmatische Distanz zwischen dem Leser, der vielleicht bestimmte Konsumerwartungen hat an Bücher. Ich kaufe ein Buch von einem bestimmten Philosophen. Neulich haben wir über Hartmut Rosa gesprochen. Und ich will da jetzt etwas lernen, ich will profitieren, ich will Wissen haben. Und Kierkegaard will das nicht. Er will kein Wissen produzieren. Er will nicht, dass man passiv etwas übernimmt, sondern er will eine spezifische Konstellation. Er schafft eine Distanz. Und bei der Lektüre dieser Bücher, die dann eben unter Pseudonymen erscheinen, wo es gar nicht wichtig ist, wer das geschrieben hat, wo ich mich einfach nur auseinandersetzen soll, begegnen mir verschiedene, sehr, sehr unterschiedliche Positionen von Leuten, die in unterschiedlichen lebensweltlichen Kontexten stehen und sich dann über Liebe, über Arbeit, über den Sinn des Lebens letztendlich nicht direkt unterhalten, das wäre sokratisch, sondern deren Positionen in diesen Büchern dargestellt werden. Was für den Autor bedeutet, da ist jetzt kein Kierkegaard, der mir sagt, das ist das Gute. Das ist das Richtige. So musst du leben. Und das ist nicht gut. Sondern ich nehme das wahr und ich bin selber gestellt. Ich muss mich jetzt dem zuordnen. Ich muss ein Urteil bilden. Indirekte Kommunikation heißt eben nicht direktiv, so musst du denken, sondern heißt, ich muss mir selber überlegen, was ich will. Ich bin gefordert. Es gibt Optionen. Und ich bin gefordert zur Entscheidung. Und damit sind wir bei einem ganz zentralen Begriff der Philosophie Kierkegaards.
Jetzt, ich will dich jetzt nicht auf Abwege führen, weil wir ja bei der Rezeptionsgeschichte von Kierkegaards Werk sind. Aber es reizt mich jetzt doch zu fragen, anfangs habe ich gedacht, ist das jetzt nicht ein bisschen ein Widerspruch zu dieser Einsicht, dass gute auch wahre Philosophie immer aus einem konkreten Leben und aus einem konkreten Erleben herauswächst, dann müsste man doch sagen, dann ist es doch umso wichtiger, dass ich auch weiß, wer dieser Mensch ist und wer dieses Erleben eben mitbringt. Ja. Wenn ich eine Schrift lese, dann ist es doch ein Stück weit fast ein Widerspruch, wenn dann ausgerechnet Kierkegaard unter Pseudonym veröffentlicht und also nicht mehr durchsichtig macht, welche Biografie, welche Existenz hinter diesen Schriften steht. So wie du das jetzt am Schluss zugespitzt hast, kann ich mir das vielleicht so zusammenreimen, dass Kierkegaard den Leser, die Leserin dazu bringen will, nicht so sehr einfach sein eigenes Erleben und seine Kierkegaardsche Existenz nachzuvollziehen oder dann denkerisch zu verfolgen, sondern die aufgrund seiner Schriften eigene existenzielle Erfahrungen zu machen und eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Ist das der?
Das ist der Grund. Ja.
Okay.
Und das ist ja dann ganz in seinem Sinne auch.
Mhm.
Ja, also es geht jetzt gerade darum, wir erinnern uns an die Kritik an Hegel, nicht bestimmte Theorien zu übernehmen und danach womöglich zu leben, Kantsche Ethik, sondern es geht darum, dass ich erfahre in der Konfrontation, in der Begegnung, wer bin ich denn eigentlich, wo ordne ich mich ein und selber auch zu Urteilen kommen. Und diese Personen, die da auftreten, stehen eben für bestimmte lebensweltliche Erschließungen. Nebenbei, das ist eine Sache, die ich eben vergessen habe, fahrlässigerweise, Kierkegaard ist in gewisser Weise ein Vordenker der Lebensweltphilosophie. Der Begriff der Lebenswelt ist bei Jürgen Habermas der Schlüsselbegriff seiner späten Philosophie und Sozialphilosophie letzten Endes gewesen. Ja? Und Kierkegaard entfaltet eine Vierer-Typologie von Lebensweisen. Das haben wir vorher nicht gehabt.
Mhm.
Was wir hier sehen ist, du kannst dich ästhetisch orientieren, du kannst ethisch dich orientieren, du kannst dich religiös oder du kannst dich christlich orientieren. Wobei kannst im letzten vierten Fall nur ganz begrenzt als eine Möglichkeit gegeben ist, die uns zu realisieren möglich ist. Aber das können wir vielleicht nachher noch kurz
besprechen. Da kommen wir noch drauf.
Also das, genau diese lebensweltliche Verankerung von Anschauung, auf die treffen wir.
Mhm.
Und es ist eben nicht die Zumutung, ein postmaterieller Lebensstil ist eigentlich das Einzige, was du wirklich verantworten kannst. Sondern es werden eben bestimmte Dinge nebeneinander gestellt. Und ich muss mich jetzt persönlich positionieren. Ich bin gefordert. Es geht nicht um eine abstrakte Wahrheit, sondern um eine Position, die ich für mich verantworten kann. Wobei natürlich der Hintergedanke ist, wenn ich diese verschiedenen Konzepte durchgehe, dann lande ich letzten Endes doch, dann komme ich ein Stück weiter und das darf man jetzt nicht wirklich verschweigen und lande dann eben bei einem bestimmten Habitus. Und am besten ist es, wenn der Mensch der Gnade Gottes begegnet, die ihm hilft, mit seinen Unzulänglichkeiten und seiner Sünde fertig zu werden. Mhm. Aber das sagt er so nicht. Ja.
Mhm. Also dieses, wie sagst du, literaturwissenschaftlich oder enorm oder einflussreiche und nachwirkende Konzept der indirekten Kommunikation, das kann man darin fassen, dass er eben nicht in eigener Person auftritt mit neuen Wahrheitsansprüchen, sondern dass er unter Pseudonym eine Geschichte erzählt oder Personen auftreten lässt und den Rezipienten damit eine eigene existenzielle Erschließung ermöglichen will.
Ja. Und autonom ist dieses Konzept eben darin, dass es den Einzelnen ernst nimmt, darin, dass den Einzelnen und die Einzelnen darin ernst nimmt, dass er und sie Verantwortung tragen müssen.
Mhm.
Ja. Und erste Abgrenzung gegen ein postmodernes Missverständnis ist, das ist eben überhaupt nicht beliebig, sondern es geht eben darum, dass ich mich einlasse auf das, was mir dort gezeigt wird und selber Position beziehe, selber eine Wahl treffe.
Ja. Jetzt sind wir schon tief auch im konzeptionellen oder in den Ideen drin. Vielleicht kannst du ein paar andere Linien noch ausziehen.
Also das zweite wäre natürlich der schon oft genannte Martin Heidegger in seinem Hauptwerk, unvollendet geblieben Hauptwerk Sein und Zeit, das in dem er unter anderem und vor allem die Existenzialien, das heißt die Grundgegebenheiten des menschlichen Lebens schildert, analysiert und in den Mittelpunkt stellt. Also die Existenz, das Dasein ist bei Heidegger der absolut selbstverständliche, in Anführungsstrichen neue Ausgangspunkt, aber neu eben, wenn man jetzt von Kierkegaard her denkt, eben nicht mehr. Und Kierkegaards Schriften, der Begriff der Angst, Furcht und Zittern, diese Dinge haben einen elementaren Einfluss auf den frühen Heidegger. Und ohne die hätte seine Zeit überhaupt nicht entstehen können. Es geht dann aber noch weiter. wenn man einen breiten Begriff von Existenzphilosophie, all das ist ja auch umstritten, aber wenn man einen breiten Begriff unterstellt, gehört dazu ja auch der französische Existenzialismus mit seinen beiden Hauptfiguren, jedenfalls soweit es sich um atheistische Positionen handelt, Albert Camus und Jean-Paul Sartre. Beide sind stark von ihm beeinflusst. Mhm. Bei Sartre ist es das Gefühl des Ekels, sein allererster, sehr früher Roman, Der Ekel, der eben zum Ausdruck bringt, eine Existenzerfahrung, die Sartre eben auf diesen zentralen Begriff bringt. Ich habe da noch ein Zitat gefunden. Das ist natürlich ein etwas anderer Ton, aber man kann es schon ein bisschen da auch anschließen. Betrifft jetzt Sartre, aber eben auch Albert Camus und seine These von der Sinnlosigkeit des Lebens. In seinem ekstatischen Vortrag, so nennt Kierkegaard das selber, deklamiert er: Verheirate dich, du wirst es bereuen. Verheirate dich nicht, du wirst es auch bereuen. Heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. Verlache die Torheiten der Welt, du wirst es bereuen. Beweine sie, beides wirst du bereuen. Traue einem Mädchen, du wirst es bereuen. Traue ihm nicht, du wirst auch dies bereuen. Fange es an, wie du willst, es wird dich verdrießen. Es wird dich verdrießen. Ekel. Hänge dich auf, du wirst es bereuen. Hänge dich nicht auf, beides wird dich bereuen. Ja. aus entweder oder auch.
Ja. Ja.
Das können wir uns gar nicht vorstellen, in einem idealistischen, durch Kant und durch Hegel geprägten, rationalen Umfeld, wo man wirklich von der Sinnhaftigkeit des Ganzen auch ausging und von der Lebbarkeit einer befriedigenden Ethik, sind das Töne, mit denen man sich außerhalb der Gesellschaft stellt, ja. Genau wie das dann eben auch später der französische Existenzialismus getan hat, was wir heute gerne in der Oberstufe lesen oder als junge Menschen. Das war zu seiner Zeit eben doch eine absolute Provokation.
Mhm.
Kommen wir noch zur dialektischen Theologie. Karl Barths Römerbrief, vor allen Dingen die zweite Auflage, der Neuaufbruch, der Safenwieler, Schweizer Pfarrer, protestiert gegen den Kulturprotestantismus, gegen die Synthese von Kultur und Religion, von Moralität und Religion, und sagt, Religion ist doch eigentlich das ganz andere. Und das sprengt doch alles. Und diese Integration von Kirche in die Gesellschaft oder von der Gesellschaft in die Kirche, diese ganzen Synthesen, die suggerieren eine Stabilität der Verhältnisse, die nicht akzeptabel ist. Und auch bei Barths Römerbrief, zweite Auflage 1919 erschienen, steht natürlich die Erfahrung des Ersten Weltkriegs letzten Endes dahinter. Mhm. Also das Zerbrechen dieser Synthesen. Und eine der am meisten zitierten Figuren, vielleicht neben Dostojewski, ist in Barths zweiter Römerbrief-Kommentar eben tatsächlich Søren Kierkegaard, wo er sagt, ohne dessen Denken von der Existenz her, mit dem er meint, dem Stehen vor Gott als der entscheidende Dimension, die die anderen Synthesen und Konstellationen zerbricht, ohne dieses Denken von Kierkegaard her wäre er zu diesem Neuanfang nicht gelangt. Und in unserem Vorgespräch hast du mit Recht auch auf Rudolf Bultmann hingewiesen, der vielleicht in einer gewissen Weise noch näher an Kierkegaard dran ist. Für die Theologinnen und Theologen unter unseren Hörern, die Theologie des Neuen Testamentes in den 50er Jahren in verschiedenen Lieferungen dann entstanden, ist eine Theologie, die im Grunde nicht nur von Heidegger, sondern ursprünglich von Kierkegaard lebt, weil sie die Existenz des Menschen zum Ausgangspunkt macht.
Ja.
Also eine Theologie, die anthropologisch angelegt ist, und Bultmann macht das so genial, dass er von den anthropologischen Grundbegriffen des Neuen Testamentes ausgeht.
Ja.
Wie kommt man auf eine solche Idee, dass man nicht mehr vom Sohn Gottes und dem Messias und den ganzen Gottesprädikaten ausgeht und das da ableitet, sondern von der Existenzerfahrung, wie sie sich im Neuen Testament, das Alte war für ihn nicht so interessant und relevant, herleitet. Das sind letzten Endes Kierkegaard'sche Impulse.
Ja, vielen Dank, Peter. Also auch für die letzten Ausführungen, die klar machen, dass Kierkegaard wirklich auch in den Bereich der Theologie hineingewirkt hat, der protestantischen Theologie auf jeden Fall. Wir kommen noch auf die Frage zu sprechen. Du würdest jetzt sagen, die postmoderne Philosophie ist jetzt nicht unmittelbar ein Ausläufer oder bezieht sich nicht intensiv auf Kierkegaard, aber es gibt da Verbindungslinien und es gibt dann auch kritische Momente, die man von Kierkegaard an eine postmoderne Philosophie richten müsste. Ich bringe das nur zur Sprache, weil wir in der letzten Folge schon betont haben, eben, dass dieses existenzielle Erleben sehr wichtig ist für Kierkegaard. Man könnte sagen, das ist ja eigentlich die Steilvorlage für eine sehr subjektivistische und letztlich auch in eine Auflösung des Wahrheitsbegriffs mündende Philosophie, die sagt ja, am Ende des Tages hat halt jeder sein eigenes Erleben und jeder seine eigene Wahrheit und die eine Wahrheit, die gibt es nicht und alles löst sich auf im subjektiven Finden und in der individuellen Perspektive. Man könnte sich da auf Momente von Kierkegaard berufen und würde aber die Absicht seiner oder den Zielpunkt seines Denkens gerade verfehlen.
Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ihn da abzugrenzen oder positiv zu fragen, was heißt denn eigentlich Subjektivität bei ihm? Ja, also es gibt diesen berühmten Satz von ihm, dass die Subjektivität ist die Wahrheit. Und die entscheidende Frage ist eben jetzt, was versteht man unter Subjektivität? Wenn es unterschiedliche Subjekte gibt, könnte man ihn ja so verstehen, dass es dann eben je nach Subjekt eine individuelle Wahrheit gibt und dann sind wir genau bei diesem Konzept der Beliebigkeit, was Nietzsche nicht gewollt hat, aber dass er im Grunde letzten Endes beschrieben hat. Es ist dann nur noch eine Frage des Willens zur Macht, ob ich mein eigenes Konzept durchsetzen kann. Mhm. Und genau das Gegenteil ist eben im Grunde bei Kierkegaard da. Kierkegaard sagt, die Wahrheit, die ich finde, muss durch mich selbst hindurch. Mhm. Aber sie ist doch dann gerade nicht beliebig für mich, weil das, worauf ich mich eingelassen habe, mich ja gestellt hat. Weil es Konsequenz einer bewussten Wahl ist, die ich getroffen habe in Ansehung von möglichen Alternativen. Also das ist das ganze Gegenteil von Beliebigkeit, so nach dem Motto, jetzt mache ich so und morgen mache ich es anders, sondern diese Wahrheit, die durch mich hindurchgegangen ist, die aus mir herauskommt, genau die verpflichtet mich eben auch absolut.
Ja, also vielleicht um das jetzt an der Stelle auszuführen, aber könnte man sagen, für Kierkegaard darf quasi die Wahrheit philosophisches Denken nicht äußerlich bleiben, aber er würde auch nicht sagen, dass sie sich nur in einer Innerlichkeit erschöpft, dass sie quasi nur in mir oder in jedem Einzelnen einfach drin ist, sondern es ist diese existenzielle Erfahrung, es ist etwas, was mich durchaus auch von außen angeht und ergreift und sich nicht einfach in meinem subjektiven, individuellen Empfinden erschöpft.
Ja. So. Also es muss durch das Ich hindurch, sonst kann es ja gar keine Wahrheit sein. Es wäre nicht falsch, aber es wäre in einem sehr grundsätzlichen Sinne unwahr, es wäre gar nicht wahrheitsfähig, wenn es nicht durch mich hindurchgegangen wäre. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Quelle der Wahrheit bin, sondern es bedeutet, dass ich als Mensch, als Existenz durch mein Leben das authentifizieren muss.
Ja,
ja. Also wenn wir an Christen denken, die sich als Christen bekennen und das daran festmachen, dass sie irgendwelche Glaubenssätze für wahr halten und sagen, also ich glaube doch an die Jungfrauengeburt und die leibhaftige Auferstehung Jesu und man spürt von einer Christusnachfolge in ihrem Leben überhaupt nichts, ja, ein Einwand, der ja mit Recht häufig getroffen wird, dann wäre das genau eine solche unwahre Wahrheit, weil sie überhaupt keine Berührung mit der Existenz hat. Also ich glaube, der Knackpunkt, auf den du hinaus willst, ist letzten Endes, das Subjekt ist nicht die Quelle, in dem Sinne der Quellgrund, der etwas als Wahrheit hervorbringt. Das wäre nicht generell für alle postmodernen Konzepte, aber für viele repräsentativ, sondern das Subjekt ist das Medium, durch das, was als wahr gelten will, hindurchgegangen sein muss. Und das ist ein fundamentaler Unterschied.
Ja. Also vielen Dank für diese Scharfstellung, die auch schon deutlich macht, dass man Kierkegaard auch für Positionen in Anspruch nehmen kann, die ihm dann nicht gerecht werden. Das ist auch in anderen Feldern oder in anderer Hinsicht passiert. Gerade dort, wo man freudig an Kierkegaard, an seiner Existenzialanalyse und seinem existenzialistischen Impuls angeknüpft hat, aber ihn unter Absehung von seinem christlichen Glauben gelesen hat oder sogar explizit versucht hat, ihn irgendwie atheistisch anzueignen. Ja. Und du hast in der letzten Folge schon angedeutet, da gibt es durchaus auch bis heute Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen, welche Rolle das Christliche, das Christentum, der christliche Glaube in seinem Denken, in seinem Werk spielt, ob man von ihm profitieren kann und ihn adaptieren kann, auch ohne das mit einzukaufen, oder ob es ein derart fundamentaler und zentraler Bestandteil seines Werks und Denkens ist, dass er es eben als glaubender, christlich glaubender Mensch verfasst, dass man eigentlich ihm nicht gerecht werden kann, ohne das mit einzupreisen.
Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt und auch ein sehr, sehr ärgerlicher Punkt für viele Leute. Da bitte ich dann einfach um Verständnis. Ich werde jetzt nicht einfach optieren, sondern ich werde versuchen, Gründe zu nennen dafür, dass meiner philosophischen Überzeugung nach Kierkegaard nicht angemessen rezipiert werden kann, wenn man nicht begreift, was sein Hintergrund, sein Horizont ist, der im Grunde alles konstituiert. Also das beste Gegenbeispiel wäre eben Sartre zum Beispiel. Seine Schrift ist der Existenzialismus, ein Humanismus, wo er quasi im Gegenüber zu dieser christlichen Tradition, aber ohne sie wirklich richtig ernst zu nehmen, sagt, ich muss doch Gottes Existenz gerade bestreiten, um im Kierkegaardschen Sinne frei sein zu können. Ja. Mhm. Und nebenbei, wir werden ja über Sartre auch noch reden, macht Sartre an der Stelle den Fehler, dass er eben von einem ontologischen Gottesbegriff ausgeht. Und wir haben hier in unserer Tradition, die sich inzwischen gebildet hat, ja immer auch für einen alternativen biblischen, theistischen Gottesbegriff geworben, der eben genau nicht in einem ontologischen Sinne so zu verstehen ist, dass Gott das absolute Gegenüber ist, das uns absolut festlegt und dem gegenüber wir gar keine Freiheit haben.
Ja.
Bei Kierkegaard ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Kierkegaard beschreibt die christliche Gotteserfahrung als Erfahrung des großen Du, die mich in meiner Existenzkrise, zu der ich gelange, wenn ich philosophisch analysiere, gerade auffängt und die mich alleine auffangen kann. Ich will das nachher noch mal ganz kurz schildern. Kierkegaard hat in verschiedenen Schriften diese Argumentationsfigur vorgelegt. Ich fange aber mal low-level an. Also wir haben
Nur kurz noch reingrätschen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Du würdest sagen, bei Sartre findet sich der Versuch, eigentlich Kierkegaard gegen Kierkegaard zu lesen und zu sagen, nein, also wenn man das ernst nimmt, den Impuls Kierkegaards ernst nimmt, dann muss man doch Gott auch als Bedrohung der menschlichen Existenz lesen, womit Sartre völlig recht hat, wenn man einen Gottesbegriff voraussetzt, der eben metaphysisch konturiert ist, der letztlich eigentlich als auch deterministisch gedacht ist. Ja. Nur ist das nicht der Gottesbegriff von Kierkegaard. Also er verfehlt eigentlich gerade die Pointe, auch an der christlichen Grundierung des Kierkegaardschen Denkens.
So ist es. Ja. Also Aristoteles, Gott ist im Grunde das System. Also schlimmer kann man gar nicht festgelegt werden. Und weite theologische Traditionen des Abendlandes bauen ja darauf letzten Endes auf. Ja. Und bei Kierkegaard, gerade auch in den baulichen, religiösen, auch in den christlichen Reden ist Gott derjenige, der mich absolut herausfordert. Mhm. Er legt mich nicht fest, sondern er ruft mich heraus. Mhm. Er stellt mich. Er befreit mich von ethischen Konzepten, die mich festlegen wollen. Ich kann nachher da auch noch ein ziemlich schwieriges, würdiges Beispiel nennen. Aber zunächst mal jetzt rein literaturwissenschaftlich oder von der Lektüre der kierkegaardschen Schriften her, muss man sagen, erstens, wir haben eben im Grunde ein dreifaches Werk. Das haben wir eben schon mal kurz festgestellt. Wir haben diese denkenden Schriften, wir haben die religiösen und die christlichen Reden und wir haben die Tagebücher. Tagebücher wollte Kierkegaard zu Lebzeiten gar nicht veröffentlicht haben, lassen wir mal draußen, obwohl sich in ihnen ja auch schon zeigt, wer er ist. Aber wir haben ein ganz enges Verflochtensein dieser religiösen, erbaulichen Reden auf der einen Seite mit diesen denkerischen Schriften. Mhm. Und für die denkerischen Schriften gilt eben dieses Konzept der indirekten Kommunikation, wo er freilässt, in den nahezu parallel, also es sind teilweise nur ein paar Tage später, wo dann diese erbaulichen Reden erschienen sind, da klappt Kierkegaard sozusagen das Visier hoch und lässt erkennen, was seine Position ist. Mhm. Das heißt, dieses enge Verflochtensein ist ein erstes Argument dafür, dass ich sagen muss, na ja, wenn ich den ganzen Kierkegaard will, dann muss es mich schon auch interessieren, wie hat er denn gedacht und was hat er denn gemeint, an der Stelle zu offenbaren. Erstens, jetzt kommt ein etwas stärkeres philosophisches Argument. Wenn ich Kierkegaard ernst nehme, dann doch gerade darin, dass die Existenzerfahrung, dass die Existenz entschlüsselt, was die Wahrheit ist, die ich vertrete. Mhm. Und wenn eins bei Kierkegaard klar ist, dann, dass er mindestens seit seiner Umkehr nach den Dendi-Jahren ein absolut überzeugter Christ war. Das heißt, gerade Kierkegaard als Existenzdenker kann doch von mir erwarten, dass ich ihn so rezipiere, dass ich die Existenz, aus der sein Denken herauskommt, eben mit einbeziehe. Mhm. Dann kann ich nicht vom Entscheidenden letzten Endes abstrahieren. Das funktioniert nicht. Und jetzt das in meinen Augen stärkste Argument, weil wir haben mehrere Schriften, unter anderem entweder oder und dann die späte Stadien auf dem Lebenslauf, wo Kierkegaard in diesen denkerischen Schriften drei beziehungsweise vier Lebensweisen, Habitus, Lebenskonzepte unterscheidet. Und das erste ist dieses ästhetische Lebenskonzept. Ästhetisch jetzt nicht im Sinne des philosophischen Fachbegriffs, sondern ästhetisch heißt, ich lebe in der Gegenwart. Ich lebe im Sinnlichen, im doppelten Sinne des Wortes. Ich lebe, ohne dass das jetzt als Wertung zu verstehen ist, in einer gewissen Oberflächlichkeit. Ich reflektiere nicht.
Im unmittelbaren Erleben.
Unmittelbar ist sehr schön. Ja. Genau dieser Begriff. Unmittelbares Erleben. Und Klammer auf, das war die sehr junge Braut, mit der er ja auch zu tun hatte, wo er gemerkt hat, das passt nicht. Er selber hat sich erfahren als jemand, der dem gegenüber diesen ethischen Habitus angenommen hat, der gemerkt hat, ich stehe in Verantwortung für mich und für andere. Ich muss daraus Konsequenzen ziehen. Ich erläutere das jetzt nicht nochmal, das Beispiel ist ja vor Augen. Der dann aber drittens gemerkt hat, und jetzt sind wir beim religiösen Habitus, Mensch, ich kann ja machen, was ich will, ich werde in jedem Fall schuldig. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob aus heutiger Sicht das einsichtig ist, was er damals gemacht hat, aber er selber hat jedenfalls diese Erfahrung gemacht, wenn ich mich nicht trenne, lade ich Schuld auf mich, weil ich diese junge Frau in eine Lebenssituation hineinbringe, in der sie auf keinen Fall glücklich wird. Wenn ich mich trenne und dann noch mit Argumenten, die nicht ganz sauber sind, weil es plausibel klingen muss, diese notwendige Trennung, auch dann werde ich schuldig. Das ist diese religiöse Situation, in der er aber eben auch nicht zur Ruhe kommt. Gerade weil seine Erfahrung ist, ich werde so oder so schuldig. Mhm. Das heißt, das ist nicht befriedigend. Und jetzt kommt dieser vierte Habitus, der sich logisch anschließt, der aber nicht im Sinne eines lebensweltlichen Mechanismus einfach zugänglich ist. Mhm. Die drei anderen resultieren ein Stück weit aufeinander, wenn man sich auf Reflexions- Gänge einlässt. Aber dieses vierte, was ihm widerfahren ist, das ist eben nicht einfach machbar, das will ich damit nur sagen. Mhm. Aber es ist konsequent, es ist der Horizont des Ganzen, von dem er her dann auch diese Schrift Stadien auf dem Lebenslauf schreiben kann. Und das ist die Erfahrung, ich bin zwar theologisch gesprochen Sünder, ich bin jemand, der sich ethisch, wenn er es genau nimmt, nicht korrekt verhalten kann, der immer zu kurz kommt, der sich nur darüber täuscht, dass er moralisch lebt. Aber es gibt eine Instanz, ein Gegenüber, das mich genau so annimmt. Mhm. Und dafür haben wir im Bereich der Theologie den Begriff der unbedingten Gnade. Und das ist eben das, was Kierkegaard widerfahren hat, ist, und was übrigens auch nochmal Stichwort postmoderne Beliebigkeit natürlich den entscheidenden Horizont macht. Ohne diesen Horizont der Erfahrung eines großen Du, das mir sagt, egal was du machst, egal wie du dich verhältst, ich nehme dich an, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und theologisch gesprochen, du bist von meiner Liebe umgeben, ganz egal, wer du bist und wie du lebst. Ohne diesen Horizont hätte dieses ganze Konzept, was so gerne rezipiert wird, überhaupt gar keinen Sinn. Es ist erst die Ermöglichungsbedingung dafür, dass Kierkegaard auch diese drei anderen Stadien unterscheidet.
Also das ist bei ihm alles so ineinander gedacht oder aufeinander aufbauend, dass es seinem Werk zuwiderlaufen würde, hier jetzt die christliche, die spezifisch auch christlich-religiöse Dimension einfach abtrennen oder unter den Tisch kehren zu wollen. Ja. Da verliert man quasi die entscheidende Pointe des Ganzen. Ich finde das spannend, wie du das jetzt nachgezeichnet hast. Also es gibt dieses und er teilt das ja nicht unbedingt in gleicht das nicht unbedingt mit Lebensphasen ab. Vielleicht kann man sagen, es ist so im jugendlichen Erleben oder im ja. Adolescenten, ja, ja. In der Adolescentenphase, da gibt es so einen unmittelbaren Weltzugang und man erlebt, man genießt und so, macht sich vielleicht nicht allzu viele Gedanken und dann kommt dieses Bewusstsein vielleicht auch einer Verantwortung gegenüber der Welt und so. Und dann fängt man an, sein Leben und sein Erleben ethisch zu durchdringen, aber immer noch getragen von diesem Optimismus. Es gibt ein ethisches Leben und wenn man genug darüber nachdenkt und sich genügend anstrengt, dann trifft man auch den richtigen ethisch-moralisch zu rechtfertigenden Weg und dann zerbricht quasi diese Gewissheit oder dieser Optimismus, wenn man merkt, aber dieses Leben in all ihren seinen Kontingenzen und Zufälligkeiten und in all den Abgründigkeiten bringt mich ständig in Situationen, in denen ich mich eigentlich nur noch verschuldigen kann, in denen ich eigentlich irgendwo gar nicht mehr den Kopf aus der Schlinge ziehen kann und den einen ethischen Weg wählen kann. Und dann zerbricht irgendwie etwas. Und das schafft ja aber auch eine sehr existenzielle Not auch, aus der man sich selber gar nicht befreien kann
irgendwie. Ja, so ist es.
Und für Kierkegaard kommt da an dieser Stelle der christliche Glaube ins Spiel, das wäre jetzt wahrscheinlich falsch gesagt, wenn man sagt, der ein Angebot macht. Es ist ja viel steiler bei Kierkegaard, oder? Ja. Der quasi vor eine Entscheidung stellt.
Ist so. Richtig. Da gibt es bei Ihnen den Begriff des Sprungs.
Ja.
Ja. Oder noch mal besser, es geht um eine Begegnung, um ein Widerfahrnis. Es ist ganz wichtig, dass du darauf nochmal abhebst. Es ist nichts, was in einem gewissen Automatismus dann eben auch erreichbar wäre. Sondern es ist eine Gnadenerfahrung. Gnade heißt, da passiert mir etwas, worauf ich nicht eigentlich ein Recht habe, was jetzt nicht einfach automatisch kommt. Und ich kann davon erzählen, aber es ist für mich nicht machbar. Insofern ist der Versuch von Kierkegaard zu profitieren und dabei von seinem Christsein abzusehen, sogar nachvollziehbar. Weil ja viele Menschen mit guten Gründen Probleme mit dem christlichen Glauben oder mindestens mit dem Christentum haben und sagen, der Mann ist trotzdem faszinierend und fantastisch mit seinen Existenzanalysen. Aber man sollte Also das zugestanden sollte man eben wissen, von woher Kierkegaard diese Unterscheidungen letzten Endes möglich sind. Auch diese Ehrlichkeit, diese Authentizität in der Existenzerfahrung. Mhm. Ja. Mhm. Aber das Letzte für ihn und sein Denken, in Anführungsstrichen, Entscheidende ist eben diese Eröffnung eines Horizontes, den er nicht selbst gemacht hat und in dem er sich vorfindet und in dem er dann eben angesichts des Gottes, der nicht er selber ist, der nicht seine persönliche individuelle Wahrheit ist, zur Ruhe kommen kann.
Ja, das finde ich jetzt eine gute Abgrenzung gegen eine postmodern beliebige Inanspruchnahme von Kierkegaard, dass gerade an dieser entscheidenden Stelle, wo es um den Glauben geht, dass für Kierkegaard offenbar völlig klar ist, das ist etwas, das mir von außen begegnet, aber mir nicht äußerlich bleibt. Aber das quasi, das ist etwas, das mich angeht und vor eine Entscheidung stellt und da bleibe ich nicht einfach hermetisch in meinem subjektiven Selbst eingeschlossen und richte mir meine Wahrheit zurecht, sondern da geht mich etwas von außen an und das stellt mich vor eine Entscheidung oder das fordert mich zu einem Sprung heraus, wie du das gesagt hast. Und die ganze Situation ist mir nicht einfach verfügbar, selbst wenn ich die Einsicht gewonnen habe in diesem religiösen Stadium und in dieser religiösen Phase, dass ich mich versündige oder dass ich Schuld auf mich lade oder dass ich diesen Ansprüchen, den ethischen Ansprüchen nicht gerecht werde. Auch dann kann ich nicht einfach zu dieser christlichen Phase voranschreiten, ja, sondern da braucht richtig. Es eine Erfahrung, die an mich herantritt.
Mhm. Ja, ganz einverstanden. Vielleicht kann man Kierkegaards Position, die ja nicht ganz einfach nachvollziehbar ist, weil wir traditionell Wahrheit in ganz anderen Bahnen denken oder eben postmodern auch nochmal in anderen.
Mhm.
Klammer auf, postmodern, da müssen wir ja gerade vorsichtig sein, dass wir von der Postmoderne sprechen, aber es gibt halt bestimmte Vertreter, auf die ich mich da beziehe. Also, dass wir sein Wahrheitsdenken nach zwei Seiten abgrenzen. Auf der einen Seite Wahrheit, jetzt ob das jetzt Hegel ist oder Kant oder im frommen Gewand eine bestimmte Form von orthodoxer, fundamentalistischer Theologie.
Mhm.
Wahrheit als, ja letzten Endes Satzwahrheit, als ein System von richtigen Einsichten, das auf wahren Begriffen aufruht, das mir begegnet und mit dem ich konfrontiert bin und dann bleibt mir eigentlich nur, nehme ich das an oder nicht. Aber mit meiner Existenz hat das gar nichts zu tun. Das ist die eine Perspektive. Und da sagt Kierkegaard eben, das ist gar nicht wahrheitsfähig, das ist unwahr.
Ja.
Ja, weil es mit dem Entscheidenden, was ich in meinem Leben vorfinde, nichts zu tun hat. Also das kann jeder sofort nachvollziehen, wenn er sich zu Hause einen Hammer nimmt, legt den Finger auf den Tisch und haut mit dem Hammer drauf. Das ist eine existenzielle Erfahrung, ja?
Mhm.
Ich kann da sehr viel drüber reden, aber ich bin nicht bei meiner Existenz, wenn ich nicht solche Erfahrungen mache. So. Die Alternative ist eben ein Wahrheitsdenken, das die Wahrheit in sich findet, wo Wahrheit dann aber eben auch nicht als bloß individuelle Wahrheit des Individuums, das sich als Absolutes gebärdet, mit Nietzsche gesprochen, eben auch den Charakter als Wahrheit verloren hat, nicht wahrheitsfähig ist, weil sie sich ständig wandeln kann, weil es mir ja keinen Halt gibt, weil diese Wahrheit, die ich selber bilde, ja nicht wirklich ein Gegenüber ist.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und Kierkegaard sagt, es muss durch mich durch, es muss Relevanz haben für mich. Er sagt es natürlich anders. Das, was ich als Wahrheit festhalte, ist durch mich hindurchgegangen, durch das Medium meines Lebens. Und weil es da durchgegangen ist und weil ich letzten Endes auf diesen einen Horizont, wir sagen als Christen, Gott getroffen bin, deshalb ist es für mich auch verbindlich.
Mhm.
Ich werde den Teufel tun, es in Frage zu stellen, weil es mir ja begegnet ist, weil es für mich ja authentisch ist, weil ich überhaupt keinen Grund habe, es in Frage zu stellen, weil es mir einleuchtend ist, ja, weil es eben nicht etwas Äußeres ist, wo ich überlege, kann ich das jetzt akzeptieren oder nicht, ja, sondern weil es die Antwort auf meine Lebensfrage ist. Mhm. Aber das ist eine deutlich dritte Position.
Ja, es ist sehr, finde ich sehr hilfreich, diese Abgrenzung auf beide Seiten hin. Dann kann man sagen, ist Kierkegaard aber dann doch von der Zuversicht oder Überzeugung getragen, dass wenn Menschen existenzielle Erfahrungen machen, dass dann, also, dass da etwas, dass dem Menschen etwas auch, etwas Wahres begegnet oder sich in ihm etwas Wahres manifestiert und nicht nur, dass jeder einfach bei seinen eigenen subjektiven Empfindungen und seinem eigenen subjektiven Erleben stehen bleibt und da, also, verstehst du, es
ja,
die ganzen Kierkegaardschen Ausführungen machen ja eigentlich nur Sinn, wenn er ja doch damit rechnet, dass es dann auch geteilte Erfahrungen
gibt. Ja, sehr gut, genau. Aber diese Erfahrungen kommen aus individuellen Existenzen. Mhm. Und das bedeutet, A, metaphysisch gesprochen oder im Blick auf die metaphysische Tradition, dass nicht, dass ich sie quasi zu allgemeinen abstrakten Wahrheiten umoperiere, mhm. Es bedeutet aber sehr wohl, dass es überindividuelle Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Alten Testament vom Gott der Väter reden, da steht ja nicht, das ist eine Aussage, die für alle Menschen aller Zeiten gilt, sondern sie gilt für viele. Mhm. Ja. Und ich gucke mir die Traditionen an. Ich gucke mir an, dass schon meine Ahnen mit diesem Gott bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Und diese Erfahrung gebe ich in Form von Erzählungen weiter. Und wenn wir den Schabbat feiern, wenn wir das Pessach feiern, dann ist das der Ort, wo wir diese Tradition weitergeben. Wir geben nicht abstrakte Wahrheiten weiter, mhm. sondern wir vergegenwärtigen die Situation des Auszugs aus Ägypten, die Rettungstat. Mhm. Und wir tun das, weil wir davon der Überzeugung sind, dass diese Dinge heute noch erfahrbar sind. Ja. Dass der Gott, der damals dort war, heute hier ist. Dann interessiert mich doch irgendein philosophischer Allsatz überhaupt nicht.
Ja.
Sondern entscheidend ist ja, dass wir, ich bin jetzt kein Jude, aber ich fühle mich als zugehörig zu diesem Stamm. Wir sind als Christen hineingepflanzt in das jüdische Gottesvolk. Als fremder Zweig, das ist alles zuzugeben. Aber wir können von daher sagen, dieser Gott, der sich dort kundgegeben hat, auf den dürfen wir heute erfahren. Und das ist eine existenztragende Wahrheit.
Ja. Ja? Also das erinnert mich jetzt, wir müssen zum Schluss kommen, aber es erinnert mich schon an eine angeregte Diskussion, die ich mit einem guten Freund vor kurzem hatte, wo wir darüber gesprochen haben, was bedeutet es eigentlich, du hast es selber schon erwähnt vorhin oder kurz angeschnitten, was bedeutet es zum Beispiel, an die Jungfrauengeburt zu glauben? Und dann haben wir das diskutiert, am Bekenntnis haben wir das dann festgemacht, wie kann ich das bekennen als mein persönlicher Glaube, die Jungfrauengeburt? Was heißt das denn? Ich glaube das. Ich glaube, dass das passiert ist. Also, wenn ich das durchdenke, muss ich sagen, das kann ja nur Gehalt oder Bedeutung haben, weshalb glaube ich denn, dass das passiert ist, wenn das so ist. Weshalb glaube ich, dass ich kann das ja nur über Bande sagen, weil ich einen Gott erfahren habe, den ich für vertrauenswürdig mhm. halte mhm. und deshalb vielleicht mich in einer wörtlichen Lesung der biblischen Schriften deshalb genügend Grund finde, an die Wahrheit dieser Geschichte zu glauben. Also, was ich sagen will, ist, vieles, was, wenn man jetzt so mit einem fundamentalistischen Mindset die Zustimmung zu bestimmten Glaubenswahrheiten oder Bekenntnisinhalten fordert, wenn man das mal durchdenkt, dann ich kann ja das ist doch kein Glaubensinhalt für mich, dass vor 2000 Jahren ein Kind auf die Welt gekommen ist, das nicht durch einen Mann gezeugt wurde.
So,
wie soll das Teil meines Glaubens sein? Wenn überhaupt, dann nur über Bande, weil ich einen Gott erfahren habe, den ich für vertrauenswürdig halte. Verstehst du, was ich sagen will?
Das ist so. Ich muss es auflösen im Grunde, ja. Und genau das Gleiche würde ja auch für die Auferstehung gelten, ja. Ja. Jetzt sind wir bei der Frage, was sind jetzt eben eigentlich Glaubenswahrheiten oder was ist das Glaubensbekenntnis? Diejenigen, die damit Schwierigkeiten haben, und damit dazu gehöre ich ja selber auch immer wieder, angesichts bestimmter Erfahrungen, dem würde ich empfehlen, das als Aussagen zu lesen, die mir als Gegenüber begegnen, die mich in einen Raum hineinstellen. Es kann sein, dass ich im Moment gar nicht, weil meine Frau so und so krank ist oder weil ich einen Tod eines nahen Menschen erlebt habe, dass ich sage, ich kann von mir aus nicht glauben an einen Gott, der Tote auferweckt. Ich bin so fertig, ernüchtert, traurig. Ich erfahre diesen Gott ganz anders. Und dann begegnen mir die biblischen Traditionen und oder dieses Glaubensbekenntnis, in dem das geronnen ist. Und da wird mir zugesagt, doch, dieser Gott hat Möglichkeiten über das hinaus, was dein Horizont ist. Ja, du darfst an einen Gott glauben. Und es gibt ganz viele, die das schon getan haben und die entsprechenden Erfahrungen gemacht haben, die deshalb dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Du darfst an einen Gott glauben, der das tut, der das tun kann und der das tun wird. Und du darfst dich jetzt in diesen Horizont auch hineinstellen, selbst dann, wenn du im Moment persönlich gar nicht in der Lage bist, das individuell nachzusprechen. Mhm. Ja. Und das wäre eine im Sinne Kierkegaards geschehende Verflüssigung von solchen Wahrheiten, die sonst völlig abstrakt bleiben und in eine existenziell ganz schwierige Situation hineinführen. Ich bin ja dann im Grunde unehrlich, wenn ich sage, was hat das jetzt mit mir zu tun oder wie komme ich jetzt mit dieser Aussage letzten Endes zurecht? Ich muss ja gar nicht bestreiten, dass die wahr ist, aber ich muss eben gucken, inwieweit sie berührt sie mich, inwieweit hat sie etwas mit mir zu tun, und dann gehe ich am besten in die biblischen Zeugnisse zurück. Das könnte man jetzt auch mit der Aussage über die Jungfrauengeburt machen. Die dogmatische Aussage ist ja etwas anderes als das, was uns in den biblischen Texten begegnet. Das sind ja Transformationsprozesse. Die muss ich nachvollziehen, und im Verlauf dieses Auseinandernehmens stoße ich dann eine Wahrheit, die mir als Verheißung begegnet. Ja. An diesen Gott darfst du dich halten. Und Gott gebe es, du wirst erfahren, dass er sich auch in deinem Leben so bewähren wird. Bevor du schließt, will ich auf eine wunderschöne Aussage von Kierkegaard noch zu sprechen kommen. Es gibt eine Rede von ihm, eine christliche Rede mit dem Titel Gottes Bedürfen ist des Menschen Glückseligkeit. Gottes, also des Gottes zu bedürfen, ist des Menschen Glückseligkeit. Das ist der Kern seiner Erfahrung. Also die Bedürftigkeit, mit der ich aber nicht allein gelassen werde, sondern dieses Gottes zu bedürfen, weil dieser Gott eben mich satt macht, jedenfalls immer wieder, weil mich im besten Sinne befriedigt, weil er mir Halt gibt, weil er mein Leben ein Stück weit rund macht, dieses Gottes zu bedürfen, ihn haben zu dürfen, ist des Menschen Glückseligkeit. Daran fasst sich eigentlich alles zusammen. Das ist eine belastbare Aussage für ihn. Das ist nicht nur eine individuelle Wahrheit.
Ja. Peter, vielen Dank für diesen zweiten Aufschlag zu Kierkegaard. Es gäbe immer noch vieles zu besprechen oder zu diskutieren, aber ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen in sein Leben, sein Werk, sein Denken, in Anführungs- und Schlusszeichen in die Wirkungsgeschichte auch dieses gewichtigen modernen Philosophen und jetzt in dieser Folge auch ganz zentral in seine christliche Glaubensüberzeugung oder Glaubenserfahrung, die letztlich der Kristallisationspunkt seines Werkes ist. Vielen Dank, Peter, für diesen Einblick. Wir schließen die Folge an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Mindmaps, der Philosophie-Podcast. Tschüss, ihr Lieben. RefLab.